herzlich willkommen bei Deep Talk. Wir freuen uns, mit dir gemeinsam Gott besser kennenzulernen und uns durch Predigten und Interviews von ihm mehr und mehr verändern zu lassen und ein Leben zu führen, das sich lohnt, ein Leben zur Gottes Ehre. Unser Anliegen ist es, mit dir über Themen zu sprechen, die tiefer gehen. Also eben nicht Smalltalk, sondern Deep Talk. Sei dabei und lass dich herausfordern.
Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Sendung von Deep Talk. Mein Name ist David Kröker und ja, wir möchten heute über ein Thema reden. Ich habe dazu zu Gast im Studio wieder Fabian Peters.
Genau, ich darf wieder mitwirken und ich freue mich, dass wir einfach gemeinsam wieder einen Talk machen können. Und ja, auch freue mich über das Thema, das wir heute ansprechen. Es geht nämlich um ja Beziehung zu Menschen, zu anderen Menschen.
Ja, wir möchten einfach gemeinsam uns einfach ein paar Gedanken machen, mit welchem Blick schauen wir auf unser Umfeld, auf die Menschen, die noch nicht gläubig sind, auf die Menschen, die noch nicht den Frieden haben. Und wollen wir einfach mal ein bisschen drüber gemeinsam sprechen, mit welchem Blick schauen wir auf diese Menschen, wie hat Jesus auf diese Menschen geschaut, wie hat er sie behandelt, und darüber wollen wir einfach sprechen. Also, mit welchem Blick sehe ich mein Umfeld, mit welchem Blick sehe ich die, die noch nicht im Glauben sind? Wir kennen das halt so, es gibt so verschiedene Blicke oder man kann sagen verschiedene Ansichten, wie man die Welt sieht. Jeder sieht die Welt anders. Und ich finde das ganz spannend, weil ich finde das immer sehr interessant, wie jemand andere die Welt sieht, weil man hat ja wirklich nur seinen eigenen Blick und man kann nicht bei jemand anderem reinschauen, wie sieht er die Welt allgemein. Und es gibt so gewisse Filter, die man kann zum Beispiel ganz bekannt ist. Ja, man hat die rosa, der hat die rosa-rote Brille auf, wenn er verliebt ist, ne? Und genauso gibt es auch viele andere Filter, durch die man die Welt sehen kann. Da denke ich einfach zum Beispiel jetzt in diesem Kontext, auf den Blick auf die Umwelt zu haben, da kann man verschiedene Filter haben, die nicht immer ganz nützlich sind. Zum Beispiel, wenn ich in mein Umfeld betrachte, was habe ich da? Eventuell sagen wir ein paar Leute mit Migrationshintergrund, wie wir den auch haben, oder Gruppierungen, andere Kulturen. Und da haben wir zum Beispiel, wenn wir diese Leute uns angucken, haben wir manchmal einen gewissen Filter oder eine gewisse Voreinstellung gegenüber diesen Menschen. Und ich möchte das vielleicht ein bisschen deutlich machen, wie ich das meine, anhand zum Beispiel der barmherzige Samariter. Der Samariter, der hat sich dann letztendlich erbarmt, nicht? Wer ging dir alles vorbei? Das war ja ein Pharisäer und der andere war ein Levit. Der Samariter, der hat sich ja über den Ausgeraubten erbarmt. Und ich finde es ganz spannend, weil die anderen, die waren sich ein bisschen so, ja, zu schade dafür. Und die hatten einfach nicht den Blick für diese Person. Jetzt in dem Fall ein bisschen, sag ich mal, erste Hilfe zu leisten und sich um den zu kümmern. Jetzt, das hat ihm gefehlt. Oder einfach vielleicht ein Beispiel, womit wir vielleicht ein bisschen mehr was anfangen können aus unserem Alltag. Wenn wir eine Neuanschaffung getätigt haben, zum Beispiel, man hat neue Schuhe gekauft und dann sieht man gerade diese Schuhe, die man selber gekauft hat, und man hat auf einmal so einen Blick für genau solche Schuhe. Und man sieht auf einmal ganz viele Leute, die diese Schuhe tragen oder von dieser Marke. Oder mir geht das zum Beispiel so mit Anhänger. Ich habe, nachdem ich meinen ersten Anhänger gekauft habe, dann habe ich so viele Anhänger auf einmal auf der Straße gesehen und habe gestaunt, wie viele Leute mit Anhänger unterwegs sind. Ich denke, wir kennen das. Also man hat auf einmal so den Blick dafür, weil man selber quasi sich damit beschäftigt hat. Und so will ich auch deutlich machen, so können wir als Christ unser Blick schärfen. Wir können ein bisschen gucken oder ein bisschen trainieren unseren Blick auf das, was wir sehen möchten oder nicht sehen möchten. Zum Beispiel im Hinblick auf die Kulturen oder auf die Gruppierungen. Wie sehe ich die? Ich fand es ganz interessant einfach, weil wir haben eine so multikulturelle Gesellschaft in Deutschland und jede Kultur, die hat so ein bisschen ihre auch eigene Gewohnheiten oder auch ist ein bisschen anders. Ist, würde ich definitiv sagen, ist ein bisschen einfach jede Kultur ein bisschen verschieden. Auch wenn wir alle in Deutschland leben, jeder mit dem jeweiligen Herkunftsland hat auch jeweils seine Kultur, die er doch ein bisschen weiterhin auslebt. Und ich finde das ganz interessant, wie wir denen gegenüber eigentlich so stehen. Das ist, wir uns einfach mal die Gedanken machen und den Blick prüfen, mit welchem Blick blicke ich eigentlich auf den oder wie sehe ich diese Leute in meinem Umfeld und wie sollten wir die sehen?
Ich denke, das, was du hier grob umrissen hast, das spiegelt so das Thema für heute wieder, ja. Du sagst Filter, man kann es vielleicht auch so ein bisschen als Bubble bezeichnen, ne? Jeder lebt so in seiner eigenen Bubble. Das kann muss sich gar nicht mal von der Herkunft unterscheiden. Das kann nur, ja, keine Ahnung, eine Kleinigkeit sein und man zählt sich zu den Christen, man zählt sich zu den Bikern, man zählt sich, weißt du, also es gibt viele Gruppen und wenn ich die Erfahrung zum Beispiel nicht gesammelt habe in einem gewissen Bereich, dann ist es für mich eine Gruppe, die ich unbedingt nicht wirklich wahrnehme oder die Gruppe der Obdachlosen, ja, also die Wahrnehmung ist häufig sehr getrübt.
Du meinst, die Gruppen leben oft in sich drinne und genau, man hat da auf den Blick gar nicht innen drin.
Häufig hast du so wie Zellgruppen, ne, jeder lebt so ein bisschen in seiner Bubble für sich. Und wir wollen hier wirklich auf ein Beispiel schauen, welches uns das wirklich perfekt vorgelebt hat. Und Jesus hat keinen Filter vor Augen und Jesus war auch nicht in irgendeiner Bubble unterwegs. Ja, keineswegs. Jesus hat eher gesucht, viele Menschen zu erreichen, unterschiedliche Menschen zu erreichen. Ja, wenn du durch die Bibel gehst, durch die Evangelien, dann machst du eine wirkliche Kulturreise von dem Punkt, wo Jesus gewesen ist. Ja, der war nicht nur in Kapernaum oder in Nazareth. Jesus hat es wirklich auch rumgekommen, beziehungsweise auch mit verschiedenen Volksgruppen und Volksschichten in Kontakt gekommen. Und da Jesus ja unser Vorbild ist, ist es natürlich auch unser Ziel und unser Wunsch, so zu werden wie er. Und man ja wünscht sich, diese Filter von den Augen wegzubekommen, ja, dass man nämlich auch die Bedürftigen und die anderen Gruppen auch einfach sieht und nicht so eine Gesellschaft in der Bubble lebt, sondern wirklich ja daran kommt, das so zu tun wie Jesus.
Ja, Jesus blieb nicht da in Nazareth oder so, sondern er war einfach unterwegs gewesen, ne? Und er ist ja nicht in seiner Komfortzone geblieben. Nein, er ist ja wirklich rumgereist und er hat da ja wirklich immer wieder musste auf neue Kulturen stoßen, auf neue Gruppierungen und neue Menschen und musste sie begegnen. Und an dieser Begegnung von Jesus mit diesen Menschen wollen wir gucken, was können wir da abgucken, nicht?
Weil genau.
Wenn wir jetzt so denken an Jesus, sein Wandel hier auf Erden, dann ist das erste, was uns einfällt. Der ist extrem viel unterwegs gewesen. Der hat sehr viel Leuten geheilt, Krankheiten geheilt. Aber der hat auch viel gepredigt. Ja.
Wir finden zum Beispiel die Gedanken von Jesus im Matthäus 9. Kapitel und da steht dann im 35. Vers, Kapitel 9, Vers 35, dass Jesus so die Städte durchzogen hat und dass er gelehrt und verkündigt hat, das Evangelium. Und in Vers 36 kommt er zu, ich würde mal sagen, so ein Resümee, wie wenn du im Café sitzt in der Stadt und einfach mal guckst, wie die Leute rechts und links vorbeilaufen. Und da sagt Jesus, als aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Also Jesus ist jetzt dort und er sieht diese ganzen Haufen von Menschen und er macht eine Beobachtung. Er merkt, okay, hey, die sind müde, die sind matt, sagt er, okay, die sind irgendwie vernachlässigt, die haben keinen wirklichen Hirten, der denen zeigt, ja, wo es lang geht, was das Ziel hier eigentlich im Leben ist. Und er macht diese Beobachtung und sieht in den Menschen bedürftige Menschen, ja, Menschen, die Hilfe benötigen. Und das ist die Sicht, die Jesus auf die Menschen hat. Übertragen auf uns jetzt, wenn wir jetzt wieder gesetzt, wir sitzen in diesem Café in der Fußgängerzone, was sehen wir dann in den Menschen? Sehen wir auch Hilfsbedürftige? Ja? Machen wir vielleicht ähnliche Beobachtungen? Oder sind wir uns vielleicht dann auch wieder selbst zu wichtig? Und hier können wir schon die erste Sache von Jesus lernen. Wie sieht er die Menschen?
Ja, und das jammerte ihn, ne? Diese Hilflosigkeit von denen, ne, diese Hoffnungslosigkeit. Und das ist ja das, was wir, ich fand das ganz interessant, weil David schreibt im Psalm 73, dass im Blick auf die Gottlosen, dass die haben so ein ausschweifendes Leben. Es geht denen gut, scheinbar. Und dann sagt er, und trotzdem sieht er, wie die dann auf einmal dahin schmelzen oder wie steht da, ich weiß gar nicht jetzt, wie richtig geschrieben steht, aber dass sie doch keine Hoffnung haben, doch keinen Halt im Leben. Und dann sagt er, aber Herr, an dich kann ich mich halten und auf dich kann ich vertrauen. Und wenn wir so die ganzen anderen Menschen sehen, diese ganzen Menschenscharen, sag ich mal, in gewisse Begegnungen jetzt, wie du sagtest zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach mal im Café sitzen an einem großen Marktplatz oder so und wo viele Menschen da vorbeikommen, im Geschäft, beim Einkaufen, in solchen alltäglichen Situationen, was geht uns dann durch den Kopf? Haben wir ein Mitgefühl für diese Menschen? Sind die uns gleichgültig? Die Leute in unserem Dorf, die Leute auf der Arbeit, sind die uns gleichgültig? Oder haben wir auch ein Herz für den, so wie Jesus? Er kam, um zu dienen. Er hatte wirklich eine Liebe für diese Menschen. Und wir finden das geschrieben in Matthäus 20, 28, da steht das so, dass Jesus kam, um zu dienen, sogar um sein Leben zu lassen. Ne? Und er hatte wirklich einfach diese so eine einfache Haltung, dass er quasi hat sich heruntergesetzt für uns und hat so viel geholfen und er hatte einfach immer diese liebevolle Art, den Menschen zu begegnen. Und ja, wie sehen wir so den Menschen?
Genau, und du sprichst von Jesus als den Diener und wir werden gleich noch feststellen, wie Jesus durch verschiedene Volksgruppen gegangen ist, wie Jesus an verschiedene Orte gegangen ist, um Menschen zu begegnen, um ihnen Liebe weiterzugeben. Und am Ende also schon Richtung Ende seines Lebens, kurz bevor er nach Jerusalem einkehrt, um ja seine letzten Tage dort zu verbringen, macht er ein Statement über die heilige Stadt Jerusalem und ich finde geschrieben, dass er weinen musste. Warum hat er geweint? Er sagt, wenn du doch erkannt hättest, was dir zum Frieden dient. Jerusalem war das Epizentrum, das war eine heilige Stadt und die Menschen haben nicht erkannt, was wirklich zum Frieden ist. Und ihre Reaktion war nicht Gleichgültigkeit. Das war auch nicht so, das geht mir wirklich vorbei. Also das beschäftigt mich doch nicht. Ich habe doch mein Heil und ne, ich bin hier safe. Lass die Leute da, was bei denen passiert, ist erstmal völlig egal. Und das ist auch ein Denken, wenn ich an meine Geschwister, meine leiblichen Geschwister hier denke und ich weiß, mein Bruder ist kein Kind Gottes, dann ist es mir nicht egal. Ich bin nicht gleichgültig deswegen, sondern eine sehr ähnliche Reaktion, ja, wenn ich ihn sehe, kommt bei mir hervor, dass ich denke, wenn du doch erkennen würdest, was dir so wirklich zum Frieden dient. Ja.
In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15 werden wir aufgerufen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir sind errettet, wir sind gerettet worden und wir dürfen das Evangelium annehmen. Und wir werden dazu aufgerufen, bereit zu sein, davon Zeugnis zu geben. Mhm. Ich muss sagen, oder darf berichten, zum Beispiel, wenn ich jetzt im Urlaub gewesen bin, und ich habe da Leute kennengelernt, Plätze, wo zum Beispiel wenig Deutsche sind und dann trifft man da Deutsche und dann ist man irgendwie sofort so ein bisschen verbunden. Also die Sprache, die verbindet da echt gut und man hat einfach eine super Möglichkeit, mit denen ins Gespräch zu kommen und eine super Gemeinschaft zu haben. Das Coole ist, der ist im Urlaub, das heißt, er hat auch Zeit. Also
der rennt dir nicht weg.
Der rennt dir auch nicht weg, also der ist da gekommen, um ein bisschen zu bleiben. Und das ist schon mal ganz so ein Vorteil. Ich habe da festgestellt, da kommt man einfach super leicht mit Leuten ins Gespräch und man kann super einfach, wenn man sich so am Kennenlernen ist, auch Zeugnis geben, wenn man sich so vorstellt, von der Hoffnung, die in einem ist. Ja, das ist einfach eine Möglichkeit, die ich hier aufzeigen möchte. Das ist natürlich eine coole Möglichkeit, einfach da, wenn jemand schon mal Zeit hat, uns zuzuhören. Weil einfach, jetzt einfach mal ganz praktisch nachgedacht, wenn wir jetzt sind im Supermarkt und jeder ist am Einkaufen, ist es nicht wirklich, es besteht nicht wirklich die Möglichkeit so, oder es ist ein bisschen schwierig. Es kann auch da gelenkt werden von Gott, dass wir eine Möglichkeit bekommen, mit jemandem zu quatschen über das Evangelium. Diese Situationen können auch gut im Alltag auftreten, also definitiv. Nur ist es ein bisschen schwieriger. Nicht? Mhm. Zum Beispiel im Urlaub bietet es sich natürlich echt gut an. Ne? Man selber hat Zeit, aber hier wird nicht geschrieben von Urlaub, hier wird nicht geschrieben von dann, wenn es passt oder so, sondern seid alle Zeit bereit zur Verantwortung.
Zu allen Möglichkeiten. Und ich sag mal, im Urlaub ist meistens eher ein kurzer Zeitraum, ja. Wir denken jetzt zum Beispiel an deine Arbeitsstelle. Dort, wo du auch von Gott hingestellt bist als Christ. Das ist dann deine Aufgabe dort, auch dort bereit zu sein. Und dort kannst du es ist ein längerer Zeitraum, ja. Bei manchen geht das dann schon in die Jahrzehnte an einer Arbeitsstelle. Und auch dort Licht, Salz zu sein, und vor allem auch die Bereitschaft haben, ne, zum Zeugnis und auch deine Arbeitskollegen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Wenn sie den Herrn nicht kennen, sind es hilfsbedürftige Menschen.
Ja.
Für mich war eine Sache sehr wichtig, wenn wir uns anderen Volksgruppen annähern, die vielleicht nicht so angesehen sind in der Gesellschaft oder ja uns Menschen nähern, die so ein bisschen so, ich würde sagen, einen Außenseiterstatus haben oder ja vielleicht skurril sind, muss man damit natürlich rechnen, dass Menschen sagen, ey, wie kannst du dich nur mit dem abgeben? Was geht eigentlich bei dir vor? Und ich möchte uns ermutigen, dass wir trotzdem, wenn uns der Herz aufs Herz legt, zu diesen Menschen hingehen und ihm etwas Gutes tun, weil genau das hat Jesus getan. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 5 davon, dass Jesus den Zöllner Levi als seinen Jünger beruft. Und nachdem er Levi zu seinem Jünger berufen hat, sagt nicht Levi so, tschüss ihr alle Zöllner, ne, wir sind da mal weg. Sondern was er getan hat, ist, er hat ein Essen, ein Abendessen vorbereitet und hat die Zöllner eingeladen und was noch so zu dem Gesindel gehört. Und Jesus war bei ihnen zu Tisch, hat mit denen gegessen. Ihr könnt uns das schon denken, Pharisäer fanden das überhaupt nicht gut. Ja, die waren dann so, ja, was ist er? Warum sitzt er am Tisch mit Zöllnern und Sündern? Das geht nicht. Nach dem Motto, ja. Und hier macht Jesus eine sehr entscheidende Aussage, wie ich finde. Und er sagt, und das können wir mal nachlesen in Lukas 5, Vers 31 und 32. Und da sagt Jesus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das ist Jesu Botschaft. Und das ist die Botschaft, die er mir heute gibt. Er hat mir aufgetragen, mich auch um die Kranken zu kümmern. Wenn ich jetzt so ein Möchtegern-Pharisäer habe, ja, der in seiner Selbstgerechtigkeit eigentlich ja meint, ich darf mich mit den Personen, ich darf nicht in den Verein, Fußballverein gehen, mich mit den Menschen dort auseinandersetzen oder weil da gehört man nicht hin, muss man dennoch sagen, dass Jesus gesagt hat, okay, die kranken Leute brauchen schon den Arzt. Die müssen mit dem Arzt irgendwie vertraut gemacht werden. Hier wählt Jesus einen sehr interessanten Ort, zum Beispiel das Essen. Wir kennen das alle. Wenn du am Tisch sitzt und isst mit Familie, mit Freunden, es entstehen immer gute Gespräche. Ja, wir sprechen auch häufig von der Vokabel der Tischgemeinschaft. Also Essen ohne Gespräch ist so, funktioniert schon fast nicht. Und Jesus wählt das und holt diesen Haufen zusammen, diesen Haufen Sünder und isst mit ihnen und kann so mit ihnen sprechen. Jesus geht nicht an die Zollstätte oder wo sonst sich die Zöllner vielleicht aufhalten. Und das war für mich eine Übertragung. Ich kann solche Möglichkeiten suchen. Ich kann jemanden zum Essen einladen. Ja, ich kann mit meinen Arbeitskollegen einen schönen Abend verbringen und mit ihnen gemeinsam etwas essen gehen oder vielleicht gehen wir auch einen Spaziergang machen, eine Wanderung machen. Ich würde das mal als eine neutrale Umgebung bezeichnen. Ja, für mich wird es schwierig als Christ Zeugnis zu geben, wenn ich auf irgendeine Disco reingehe mit meinen Arbeitskollegen und die Mucke eigentlich so laut ist, dass keiner sich versteht. Ich habe sehr schwer dort Chancen überhaupt an Menschen heranzutreten. Aber wenn ich wie Jesus hier so ein neutrales Umfeld finde und schaffe, so kann man sich ja wirklich bei guten Gesprächen auch austauschen. Und es hat für beide auch einfach einen Mehrwert. Und so kann man sich den Leuten nähern.
Ist halt ein bisschen rücksichtsvoll, ne? Ich meine, wenn du den jetzt einladen würdest zur Kirche, dann wäre das dein Heimspiel. Und wenn du gehst in der Disco, dann haben die ihr Heimspiel, sage ich jetzt mal, ein bisschen vielleicht zu krass. Also jetzt Disco ist jetzt ein Beispiel, es muss natürlich nicht die Disco sein. Aber ich finde das Prinzip einfach gut, dass man sagt, ich wähle weise, wie ich kommuniziere. Jetzt mit dem Essen einfach eine weise Strategie gewählt, mit der man eine gute Gemeinschaft pflegen kann, weil jetzt einfach auf den barmherzigen Samariter, wenn man darauf zurückgreift, der hat erst Öl und danach Wein in die Wunde gegossen, um die zu reinigen. Mhm. Und das ist einfach ein Prinzip, um nicht zu hart zu agieren und auch nicht, ja, ist einfach so ein bisschen, ich denke, das Prinzip ist schon wichtig, grundsätzlich jetzt, weil wenn man ankommt mit irgendwelchen Sachen, dann ist das manchmal schon ein bisschen hart, nicht? Ich denke, wenn einem klar wird, dass er ein Sünder ist, das ist schon hart. Mhm. Und wenn die Zöllner begreifen müssen, dass das, was sie jetzt all die Jahre gemacht haben, dass das nicht in Ordnung ist und der Zachäus muss alles zurückzahlen, das trifft ihn.
Vierfach hat er es zurückgezahlt.
Das trifft, aber trotzdem. Und er hat es aber gerne gemacht, ne? Ja, deswegen finde ich das schon ein bisschen cool gewählt. Und weiter fand ich auch ganz interessant, wo hat Jesus noch Leute getroffen, jetzt wo er hier unterwegs gewesen ist? Wir lesen ganz viel, Jesus war in der Synagoge unterwegs gewesen. Das ist quasi der Ort, wo gepredigt wird, ganz normal. Und wenn sie ihm gelassen haben, hat er gerne da gepredigt. Ja. Er hat auch oft Open Air Gottesdienste abgehalten. Er hat die Bergpredigt, ist die bekannteste wohl, Predigt, die er gehalten hat. Aber er hat auch sich vom Boot aus oder auch so hat er die Gemeinschaft, die sich da versammelt hat, hat er gelehrt. Und auch dann, wenn es notwendig war, finden wir zwei Beispiele, wo er hat dann die ganze Menge auch mit Speise versorgt. Ja. Und das ist auch wieder einfach eine gute Art, das zu übermitteln. Er war auch, wie du gesagt hast, ein Haus von Zöllner gewesen. Andersrum war er auch ein Haus von den Pharisäern gewesen.
Mhm.
Und das zeigt einfach, er war sich nicht zu schade. Diese ganzen kulturellen Unterschiede, diese ganz unterschiedliche Volksgruppen, die es so Gruppierungen gibt, die es damals gab, aber die wir auch heute, wenn wir das auf unser heutiges Leben jetzt bitten, so zu anschauen oder versuchen zu übertragen, haben wir auch ganz viele unterschiedliche Volksgruppen, aber auch wir kommen mittlerweile ganz gut rum, würde ich behaupten, und haben mit so vielen Menschen Kontakt. Sind wir bereit, so wie Jesus es getan hat, auch mal kulturell ein bisschen flexibel zu sein, dass man kann den Leuten entgegenkommen, mit denen auch mal essen gehen, oder sind wir denen ganz abgeneigt? Aufgrund gewisser Vorurteile. Welche Filter haben wir auf? Weil, wenn ich das so sehe und lese, wie Jesus unterwegs gewesen ist, mir scheint, er hatte gar keinen Filter auf. Mir scheint, er hatte so eine Liebe für die Mitmenschen, er ist ja für alle gestorben. Und genauso, er war auch bereit, wie wir hier sehen, überall zu dienen war der, und der ging gefühlt mit allen Menschen gleich um. Man kann nicht wirklich erkennen, dass er da hat groß Unterschiede gemacht zwischen all diesen Menschen. Und so, zum Beispiel auch die Samariter, ne? Erstmal kam eine an, und selbst da wieder, mit einer gewissen Methodik, hat er sie angesprochen. Der hat sie einfach besonders behandelt. Und das war ihr, das war einfach so ein Zeugnis. Und sie war so ergriffen davon. Ne? Und er war einfach so bereit, dieses Zeugnis zu geben. Na klar, ist ja auch ein Gott. Er muss ja für alle da sein. Aber er war ein Mensch. Er war auch, glaube ich, mit diesen ganzen kulturellen Hintergründen waren ihm bekannt. Er ist ja ganz normal aufgewachsen in einer Stadt. Dem müssen die ganzen Vorurteile auch bekannt gewesen sein. Ich denke, damals wurde das genauso geprägt, weil man wächst ja nicht als ein neugeborenes Kind. Das hat ja jetzt nicht sofort alle Vorurteile und all diese Ansichten auf die Welt. Das wird ja erst geprägt durch die Gesellschaft. Letztendlich. Ne? Heutzutage wird das vielleicht mehr durch Medien geprägt oder durch
Erziehung kann ein Faktor sein, ne?
Ja.
Also verschiedene Sachen, die eigentlich prägen, was für ein Bild man bekommt und welche Filter man vielleicht auch vor Augen hat. Ich habe mir noch einen Punkt rausnehmen können von Jesus. Jesus begegnet den einen oder anderen Kranken und Bedürftigen. Und wir sehen nicht, dass Jesus irgendeinen von denen abweist, sondern auch wenn er vielleicht gerade auf der Reise ist, weißt du, der ist auf dem Weg, hat eigentlich ein Ziel, das er erreichen möchte, und er wird jetzt gestört, in Anführungszeichen, von jemandem, der krank ist und seine Hilfe benötigt. Was macht Jesus? Er nimmt sich die Zeit für diese Person. Und wir sehen, dass Jesus sie geheilt hat. Und daraus entspringt bei mir der Gedanke, Jesus hat das freiwillig, ehrenamtlich, würde ich mal das so umschreiben, getan. Ja, das sind Möglichkeiten, wie wir Menschen im Alltag helfen können. Es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt auf der Autobahn fährst und rechts steht einer, völligen Regen, ne, Warndreieck aufgestellt, Blinker, und du hast sowieso das Know-how und das Zeug dazu, den vielleicht auch abzuschleppen oder einfach nur anzuhalten und nach dem Rechten zu sehen. Ich kann vorbeifahren, ich kann auch anhalten. Als Gedankenanstoß. Oder es gibt zig ehrenamtliche Möglichkeiten, sich in eine Gesellschaft mit einzubringen. Ich weiß nicht, zwischendurch bekommt man das Gefühl, dass das nicht ganz so wahrgenommen wird. Ja, aber Deutschland lebt auch sehr viel vom Ehrenamt. Das Ehrenamt hilft sehr vielen Menschen weiter. Und auch da kann man nach Möglichkeiten suchen, wie man dort anfangen kann, um Menschen erstmal in praktischer Art und Weise Hilfe zu geben. Und wenn man dort unterwegs ist, hast du wieder einen Ort, ich würde auch sagen, wie einen neutralen Ort geschaffen, an dem du Menschen begegnen kannst.
Ja.
Mit Menschen in Kontakt kommst, mit denen du sonst nicht in Kontakt gekommen wärst.
Richtig, man kann ja nicht erwarten, dass die alle zu uns in der Kirche reinspazieren und sich da pudelwohl fühlen.
Genau.
Das kann man einfach nicht erwarten, weil irgendwo, Jesus konnte auch nicht von Nazareth aus predigen und meinen, here we go, also wer da will, der komm her. Sondern es ist einfach, hat sich selber auf den Weg gemacht. Er war derjenige, der rausging und bereit war, hier und da einzukehren. Ja, und hat sich einfach, er war auf den Straßen unterwegs. Er war draußen. So, heutzutage in unsere Häuser, die so gut gebaut sind, zweifelsohne. Ja, da fühlen wir uns wohl drinne. Und zu Hause können wir uns ja auch genug beschäftigen mit irgendwelchen anderen Zeug, was wir da zu tun haben. Ne? Aber Jesus ging raus. Ne? Und das ist uns auch wichtig. Du sagst Ehrenamt. Du hast Vereine angesprochen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Leute zu begegnen. Das ist das Allerwichtigste. In diesem erstmal überhaupt Leute zu treffen. Wir können nicht erwarten, wenn wir sonntags in der Kirche sind und abends nach der Arbeit, kurz gegessen nach der Arbeit und dann irgendeinen Dienst in der Gemeinde verrichten, dass wir können so Menschen groß erreichen. Auf den Arbeitsplatz haben wir vielleicht eine Handvoll Leute oder sagen wir auch 100, sagen wir 200 Leute, die du erreichst, die dich kennen und mit denen du ein Gespräch führen kannst. Aber selbst auf der Arbeit, ne, letztendlich bist du da auch zum Arbeiten, nicht? Sicherlich kann sich da auch was ergeben. Ja, vielleicht gehst du mal nach, mit den Kollegen abends raus und unternimmst etwas oder lädst sie mal zum Grillen ein und kannst dann einfach ein bisschen mehr erzählen. Oder einfach, die werden dann, wenn du den eingeladen hast, werden sie da Fragen haben und dann kannst du anfangen, Zeugnis zu geben, nicht? Man kann, also solche Situationen müssen natürlich auch herbeigeführt werden, wenn man selbst proaktiv da am Wirken ist. Also du musst erstmal was machen. Ja, das ist nichts irgendwas oder selten, dass das einfach eine Situation entsteht.
Bei der ganzen Betrachtung, die wir jetzt so machen, wir haben jetzt einige Möglichkeiten gesehen, wo wir Menschen treffen können. Wir haben gesehen, wie Jesus Menschen sieht. Ich denke, es ist auch noch entscheidend, wie wir auf Menschen zugehen. Wir sehen bei Jesus ein großes Maß an Fingerspitzengefühl. Ja, Jesus, der wirklich sehr auf sein Gegenüber eingeht. Wir kennen die Frau im Jakobsbrunnen. Sie hat ein gewaltiges Problem. Ja, sie hatte 5 Männer gehabt. Und Jesus adressiert nicht zuerst das Problem und wirft ihr das so vor den Kopf und sagt, was hast du hier nur getan? Du hast alles falsch gemacht, was du nur falsch machen konntest. Jesus geht von einer ganz anderen Richtung heran, ja. Der zeigt ihr erstmal auf, was wirklich lebendiges Wasser ist, ja, und geht von einer ganz anderen Seite an sie heran und bekommt so wirklich Zugang zu ihr und knallt ihr nicht gleich mit der vollen Wahrheit von den Kopf. Ich denke, wenn wir Menschen begegnen, ja, müssen wir ihnen Gnade und Wahrheit predigen. Und zwar nicht nur Gnade, sprich, du kannst eh machen alles, was du möchtest, am Ende bist du trotzdem einfach irgendwie gerettet, aber auch nicht nur 100% Wahrheit, alles, was du machst, ist falsch und du bist der völligste Versager. 100% von beiden. Du musst ihm die Gnade erklären, die Jesus Christus da für dich hat. Er ist am Kreuz für dich gestorben und hat dir die Sünden vergeben. Und er bietet dir die Sündenvergebung an. Das, was du falsch getan hast, dafür bietet er dir Vergebung an. Und die 100%ige Wahrheit zeigt dir, hey, du brauchst auch Vergebung. Das, was all in deinem Leben ist, was in meinem Leben ist, ist nicht 100% korrekt. Und die Wahrheit wird immer aufdecken, was nicht korrekt ist. Ja, es ist das Licht, was in das Leben hineinleuchtet. Und wenn das Licht auf irgendwas leuchtet, dann kommen so schmutzige Dinge und Wahrheiten über dich einfach ans Licht. Und das müssen wir lernen, von Jesus Menschen Gnade und Wahrheit zu predigen. Und ich denke, das erfordert schon ein großes Maß an Fingerspitzengefühl und wo man ja nie aufhört, sich von Jesus formen zu lassen. Ja, dass wir das lernen, wie wir den Menschen diese Wahrheit weitergeben. Weil im Prinzip, die Bibel sagt, das Wort vom Kreuz ist ein Torheit denen, die verloren gehen.
Ja, genau, also weil die wollen das gar nicht hören. Du kriegst so viel Information reingepumpt heutzutage. Und jetzt kommt der eine Kollege noch an und will mir noch groß was von der Bibel erzählen. Ja, ist doch schon längst ausgestorben, die ganze Story, die haben wir schon 10-mal gehört. Und die brauchst du echt nicht mehr. Also in der Art, ne? Klar, die Feiertage nehmen wir noch mit. Das ist das einzige Christliche, was wir haben wollen. Ja, das war's. So, also erstmal ist es uninteressant für den. Es ist erstmal eine Torheit. Und deswegen absolut, also das Handling mit den Leuten ist natürlich wichtig, so wie du es gesagt hast. Mit dem, dass du das Fingerspitzengefühl hast, dass du das den Leuten einfach nicht attackierst, nicht belästigst, sondern dass wir einfach auch gewillt sind, auf den Heiligen Geist zu hören. Und dass er uns führt, auch im Umgang mit diesen Leuten, wenn die interessiert sind, wenn sie Fragen stellen. Und wir finden geschrieben, ganz klar, und er wird euch die Worte im Mund legen, der Heilige Geist, was ihr zu sagen habt, ja. Und das ist einfach Hammer, wie wir dann geführt werden vom Heiligen Geist und wir wirklich dann erfüllt werden und diese frohe Botschaft, diese Hoffnung dann wirklich mitteilen können und einfach dann Rechenschaft ablegen können von dem, was Gott mit unserem Leben gemacht hat. Und ich habe das so oft schon erlebt, wenn ich mal Christen getroffen habe irgendwo und die einfach noch so erfüllt waren von dieser, von dem, was Gott aus ihrem Leben gemacht hat. Und das ist einfach schön, so ein Zeugnis zu hören. Und ich denke, gerade wenn wir jetzt jemanden Ungläubigen, denen das ja eine Torheit ist, das Evangelium, da einfach, wenn er das gut erreicht, wenn er das in den richtigen Magen bekommt, also wenn er das gut aufnehmen kann zur rechten Zeit, wenn der Heilige Geist uns da führt, wann ist es angebracht, jetzt mit ihm zu reden, dann wird das eine gut verdauliche Mahlzeit für ihn werden, in dem Sinne jetzt, in dem Bild gesprochen. Und Gott kann das Gedeihen dann schenken.
Für mich ein sehr wichtiger Punkt ist, die Wahrheit aus 1. Korinther 3, Vers 6 zu folgen. Da sagt Paulus, ich habe gepflanzt, dann hat Apollos gegossen und jetzt ganz wichtig, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Ich darf auch davon berichten in meinem Leben, dass Gott das so geführt hat. Zum Beispiel, wir haben ein Pärchen im Urlaub kennengelernt und haben ja, so über die Zeit ist wirklich gute Gespräche entstanden und wir durften von der Wahrheit, die in uns lebt, Zeugnis geben. Da waren wir so dankbar Gott dafür, dass er eine Möglichkeit geschenkt hat, ja, dass wir auch beim Essen von der Wahrheit Zeugnis geben konnten. Ja, am Abend dann war mit meiner Frau so, ja, jetzt fallen dir natürlich tausend Dinge an, ne? Ich könnte das noch, das noch, das noch. Ich könnte ihm jetzt vollpumpen eigentlich mit allem Möglichen. So nach dem Motto, ich pflanze jetzt und dann gieße ich ganz viel und ich versuche vielleicht sogar noch Gedeihen hier mit hineinzubringen. Und ja, da mussten wir lernen, dass auch 3 Tage vielleicht Stillschweigen über das Thema gewesen ist. Und dann war es wieder ein Abend und ich habe gemerkt, der Geist legt mir aufs Herz, zusammen mit den beiden zu beten. Wie du schon sagst, auf den Geist hören, was er dir zu sagen hat. Gott sei Dank durfte ich das auch auf den Geist hören und mit ihnen beten. Und das war wirklich sehr gesegnet. Und im Nachhinein, ich weiß noch, also wirklich völlig bis oben hin erfüllt und weiß dankbar, dass der Herr das so geführt hat. Dass der Geist wirklich auch klar da redet. Und das ist ganz wichtig. Wir sind Leute, die pflanzen und Leute, die gießen. Aber niemals die, die Gedeihen hervorbringen können. Ja, das muss uns immer bewusst sein. Ich kann einen Menschen nicht bekehren. Ich kann ihn auch nicht dahin irgendwie treiben oder zwingen. Das ist eine Sache, die wir Gott überlassen können. Und das anzunehmen, entlastet einen deutlich.
Ja.
Wenn ich nicht dafür verantwortlich bin, dass er sich bekehrt. Davon macht sich nicht mein Erfolg oder ne, das Jahresendergebnis macht sich davon nicht abhängig.
Ja, ja. Wichtig ist, dass wir gehorsam sind, dass wir diesen Missionsauftrag, den wir haben, dass wir den auch wahrnehmen, dass wir Gott einfach gehorsam sind, dass wir auf seine Stimme hören, wenn Gott dir den Auftrag aufs Herz legt, lieber Zuhörer, dass du gehen sollst auf die Straße und predigen, dann mach das. Wenn er dir aufs Herz legt, mal mit deinen Arbeitskollegen zu reden, dann mach das. Und einfach gehorsam sein, auf den Geist hören. Wir wollten jetzt nicht unsere Beispiele oder so unbedingt als Musterbeispiel darlegen oder gar als einzig richtigen Weg darlegen, sondern einfach so versuchen, einfach ein paar Gedanken mitzuteilen, wie Jesus das gemacht hat und einfach dazu unsere Gedanken äußern. Sicherlich ist das Thema damit noch nicht vollständig oder abgeschlossen. Trotzdem möchten wir noch ein bisschen Hinweise vielleicht geben, einfach in dem Bezug oder was für Gefahren kann man sich eigentlich begeben, wenn man diese bereit ist, auch mal rauszugehen. Ja, Jesus war nicht nur in der Synagoge unterwegs, nicht in sein Safe Place. Er könnte ja quasi, ich gehe nur in die Synagoge, da kann mir keiner was. Ne? Mhm. Nein, er war ja auch wirklich, sag ich mal, an Open-Air-Veranstaltungen, also wirklich komplett frei. Und da war er natürlich auch Versuchungen ausgesetzt, nicht? Der Satan, der hat ihn in der Wüste, ne? Also wirklich versucht. Und wenn wir unser Safe Place verlassen, was auch immer dein Safe Place ist, unsere Freunde, Familie oder Jugend, Gemeinde, da wo wir sicher sind quasi, da wo es uns gut geht, da wo wir gestärkt werden. Und die Bibel ruft uns auch dazu auf, die Gemeinschaft der Heiligen nicht zu verlassen. Natürlich ist irgendwo eine Gefahr, wenn wir jetzt gehen mit in Urlaub und kommen da ins Gespräch, dass wir ja da nicht standhalten. Ist das so? Also kann man so schon fast sagen. Also da muss man wirklich auch gestärkt sein. Man muss sich wirklich wirklich rüsten. Man muss wirklich gerüstet sein, ne? Also um da auch diese ganze so Abwehrkräfte, sag ich mal jetzt einfach. Ja.
Jesus hat das ganz gut gemacht und ich denke, Jesus hat sich Grenzen aufgelegt, um solche Dinge auch einfach zu vermeiden. Jesus ist nicht an unheilige Orte gegangen. Jesus hatte sein Backbone, ich würde es mal sagen, sein Rückhalt bei den Jüngern. Es waren seine engsten Vertrauten. Also das, was wirklich dein engster Kreis ist, wird dich sehr stark prägen und wird dir auch entweder Kraft geben oder dir komplett die Kraft entziehen. Ja, ein wirklich guter Freund, ein treuer Ehepartner ist etwas, was dir sehr viel Kraft geben wird. Und auch da, Jesu engster Kreis waren die Jünger und einzelne andere gefolgt. Jesus hat einen Freund namens Lazarus. Und das waren die, mit denen er an die Orte gegangen ist, wo er gebetet hat. Das waren die Jünger, die bei ihm waren in seiner Leidenswoche. Menschen haben nach seinem Leben getrachtet. Ja, und er hat das Gebet gesucht auf einer Seite und er hatte wirklich einen guten Rückhalt von Menschen, die seine Nachfolger waren, die das gleiche Ziel haben. Und so darf es auch für uns sein. Wir müssen uns Grenzen einfach aufsetzen. Wenn du ein Problem mit Alkohol gehabt hast, dann denke ich, ist es sehr sinnvoll, eine Grenze zu setzen und zu sagen, ich gehe nicht
mit denen jetzt in die Bar.
Genau. Ich gehe jetzt nicht mit denen in die Bar, weil ich sehr stark versucht bin, ja, wieder zu viel zu trinken. Und so, denke ich, weiß jeder ganz genau für sich selber, wo er Grenzen einfach auch dann setzen muss, einfach auch zum Schutz. Ja, wir können nicht alles damit entschuldigen, ich muss Hauptsache da Leute treffen. Das ist nicht die Entschuldigung, an jeden möglichen Ort zu gehen, sondern der Geist wird dir zeigen, an welchen Ort du gehen kannst. Und ganz wichtig hier so die Grenzen und vor allem deinen Rückhalt bei denen zu suchen, die das gleiche Ziel haben. Weil das wird dir die Stärke und die Kraft geben für den Dienst nach draußen, wie das Gebet. Ja, die Beziehung mit Gott, das ist der Haupttreibstoff für den Dienst an den Menschen, für den Dienst an meinen Nachbarn, an den Nächsten.
Okay, dann lass uns mal zusammenfassen. Einmal, angefangen haben wir mit welchem Blick schaue ich auf mein Umfeld? Wie sehe ich den Nächsten? Habe ich irgendwelche Filter auf? Habe ich nicht die Liebe für mein Umfeld? Und habe ich vielleicht Vorurteile? Jesus hatte sie sicherlich nicht. Die sieht man nicht. Und Jesus hatte ein Herz für den. Es jammerte ihn, diese Hoffnungslosigkeit. Und weiter gingen wir dran, wo Jesus hat mit Sünder sich getroffen. Er hat sie nicht nur an einer Stelle getroffen, sondern er war viel unterwegs. Er war in Synagogen, er war draußen. Er war auf dem Meer und hat dann zum Land gepredigt. Also Open Air meine ich damit. Er war ein Haus von Zöllner, Haus von Pharisäer, habe ich schon gesagt. Ja, wichtig ist, dass wir uns dabei vom Geist lenken lassen. Wichtig ist ein gewisses Fingerspitzengefühl, so ein Handling. Wie gehe ich mit den Leuten richtig um? Und wir wissen alle, wie wohl es tut, ein Wort zur rechten Zeit. Wenn wir auf den Geist hören, dann können wir dieses Timing auch gut abstimmen. Wichtig ist, dass wir einen Safe Place haben, woran wir uns stärken, dass wir in intensiven Kontakt sind mit Gott. Und da kann ich drauf noch verweisen auf den Kampf im Glauben, ein Talk, den wir schon mal gemacht haben. Die Sendung heißt Der Kampf im Glauben, wo wir einfach gesprochen haben, wie ist das, wenn ich jetzt viele Versuchungen habe, wenn ich jetzt mal draußen bin und wie kann ich die ganzen Versuchungen auch standhalten? Und da möchte ich einfach nochmal drauf verweisen auf die Sendung, hört euch die gerne an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, es ist einfach so unsere Gedanken zu diesem Thema.
Abschließend möchte ich uns ermutigen und ans Herz legen, ja, die zwei wichtigsten Gebote. Die finden wir in Matthäus 22 in den Versen 37 bis 39. Und da finden wir geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das fasst das Ganze zusammen. Wirkliche Liebe aus tiefem Herzen für meinen Mitmenschen. Das ist ein Auftrag an uns, so wie wir den Herrn lieben, auch den Menschen lieben. Und der Herr wird es segnen. Und das kann für jeden sehr individuell sein. Und ich denke, dir werden Gedanken gekommen sein, dass dir der Heilige Geist dir gegeben hat, wo du Liebe praktisch wirklich ausüben kannst und wo du das, was du im Worte Gottes gelernt hast, an Menschen einfach weitergeben kannst. Und der Herr segne dich dabei. Amen.
Amen. Wir haben uns heute angeschaut, wie können wir als Christen in unser Umfeld leuchten und jetzt schon so ein bisschen spezifisch auf die Ungläubigen. In Kürze möchten wir noch einen anderen Talk aufzeichnen, wo wir möchten reden, wie begegne ich Geschwister in meinem Umfeld, die schon im Glauben sind und was sagt die Bibel uns dazu? Und da möchten wir in Kürze einfach auch noch einen Beitrag zu machen und dann seid darauf gespannt, falls das spannend ist, was wir hier so anstellen und quatschen und so machen und tun. Bis dahin, Gott befohlen.
Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben. Wir würden uns da sehr drüber freuen. Wenn du heute zum ersten Mal dabei warst oder eine Sendung verpasst hast, kannst du alle vorherigen Sendungen auf Spotify oder auf Soundcloud finden. Mehr Infos über Deep Talk oder Segenswelle allgemein findest du auf www.segenswelle.de oder auf unserem Instagram-Feed, auch unter Segenswelle zu finden. Falls du Fragen und Anregungen, zum Beispiel Themenvorschläge hast, schreib uns gerne. Wir wünschen dir noch eine gesegnete Woche mit den Worten aus Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn.